Hier ist der astrologische Podcast, Astropod.
Das ist die 149. Folge vom Astropod. Heute mit einer ganz besonderen Gästin, mit Kirsten Hanser. Hallo Kirsten.
Hallo Alexander, ich freue mich sehr, schon die ganzen Tage vorher, seit ich weiß, wir machen jetzt den Podcast.
Du hast mir geschrieben, vor geraumer Zeit, habe ich mich sehr gefreut. Und vor allen Dingen hast du dich bei mir für das Buch bedankt, was ich sehr charmant finde. Das machen ja Leute nicht oft. Also sogenannte Kollegen machen das nicht oft. Das fand ich total schön. Und wir haben eine gemeinsame Geschichte oder einen Teil, obwohl wir das nicht gemeinsam hatten. Wir haben beide gemeinsam, also parallel am Astrozentrum Berlin gewirkt.
Genau.
Und daher kennen wir uns eigentlich, ohne uns zu kennen.
Wir kennen uns, ohne uns zu kennen. Wir sind uns da begegnet oder immer wieder über den Weg gelaufen, aber wir haben uns nie ausgetauscht, so richtig. Aber dennoch war das so für mich schon so ein bisschen wie dieser Urstamm, ja, Astrozentrum Berlin, wo auch die Astrologie begann, mehr oder weniger für mich, immer wieder zu beobachten, wie entwickelt sich das alles. Und als ich dann von deinem Buch gehört habe und das dann gelesen hatte und dann auch wusste, ich bin jetzt in Berlin, da wollte ich dich einfach mal anschreiben. Und ich finde es ganz wichtig, Menschen auch wirklich ganz ehrlich ein Feedback zu geben. Und gerade unter Astrologen, das weißt du ja auch, da ist die Community, nenne ich es mal hier, Medi, sage ich mal.
Medi? Was heißt Medi?
Medium.
So. Medium.
Wie so, ja. Sowas. Also es ist kein Sprudelwasser, es ist aber auch kein stilles Wasser. Also es ist so ein Mix oder... Ich wusste immer nicht, ist es meine Thematik, und deswegen dachte ich, jetzt stehen die Türen wieder offen, so, ja. So habe ich das empfunden und hatte auch zu verschiedenen Astrologen und Astrologinnen Kontakt aufgenommen, nicht zu vielen und zu dir eben auch, weil wir sind ja diese, so ein bisschen auch das Urgestein mit.
Gegenwärtig, wir waren es mal nicht.
Nee, wir waren es
ja. Ja, das stimmt.
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Und wir hatten schon beide, also das Astrozentrum war ja damals schon ein ganz toller Ort, wo ganz viel passiert ist, hat der Markus Jähle damals toll gemacht, wie er die unterschiedlichen Leute zusammengebracht hat. Das war so eine richtige Elfthaus-Geschichte, würden wir sagen, im astrologischen Sinne, also eine Netzwerkthematik.
Ja, absolut. Und auch die, es war ja so 90er Jahre.
Genau.
Und ich hatte mich vorher auch schon mit Astrologie beschäftigt und dann öffnete das Zentrum, das war... hier in der Vorbergstraße das erste, das war so ein kleines. Und ich wundere mich, muss auch sagen, das war ja auch verrückt, dass genau in der Zeit auch wirklich so ein Zulauf auch, da war so die Tür auf, dass auf einmal Leute, ja, ich will Astrologin, ich mache jetzt ein Jahr eine Ausbildung, es war ja so eine Intensivausbildung mit jedem Tag Unterricht und so. Ja.
Das waren wirklich spannende Zeiten. Und dann hast du aber ganz viele andere Geschichten noch gemacht. Viele kennen dich aus dem Frühstücksfernsehen.
Genau, das kam sehr viel später. Also die Astrologie war immer mein Begleiter. Also ab da, und das weißt du ja selber, das waren ja erstmal die Tools sozusagen, so ein Part im Handwerkskoffer zu haben, zu wissen, so und so geht, so errechne ich ein Horoskop und so weiter. Und dann auch schon Beratungen gebend und mich ausprobiert. Und alle waren sehr neugierig, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, aber auch ein bisschen weiter. Viele Beratungen und dann mit Supervision, dann Astromedizin. Und dann habe ich so gedacht, ähnlich wie bei vielen Ausbildungen, die man hat, dann geht es ja erst los. Also dann geht es ja los, die eigenen Erfahrungen, also das, was man aus Büchern oder sonst woher hat, zu sehen, stimmt es überhaupt? Und die Astrologie ist ja auch eine permanente Reise, die ja manchmal auch mit Zweifeln wieder verbunden ist. Weiß ich nicht, ob es dir auch so geht. Also, dass man mal kurz eben auch Deutungsthematiken eben anzweifelt. So ging mir das, dass ich dachte, das muss doch auch immer wieder neu gedacht und geformt werden, ja, auch die Astrologie.
Ja, absolut. Das ist einer der ganz wichtigen Aspekte, finde ich.
Ja, und genau, Frühstücksfernsehen kam dann 2006. Und zu der Zeit war das für mich noch auch ein absolutes No-Go. Die Sonnenastrologie, das war ja immer so das Tabuthema unter den Profi-Astrologen. da hatte ich selber auch schon ins Horn geblasen. Nee, also furchtbar, furchtbar und so. Und auf einmal wollten die was und so ging das los. Und da habe ich am Anfang nur über die Elemente immer was erzählt. Die Feuerelemente, die Wasserelemente. Ja. Also gar nicht über Widder, Stier und Zwillinge. Und dann haben die gesagt, du, aber das ist genau das, was die Leute eigentlich hören wollen. Und dann war das wirklich so ein in mich gehen. Was geht? Was kann ich machen? Stehe ich dazu? Kann ich mir das anschauen und sagen, das habe ich gut gemacht, das kann ich auch nach draußen, also Menschen rausgeben. Ja. Und ich wollte halt nie so mich, sage ich mal, prostituieren.
Ja, das verstehe ich. Und
deshalb auch das, was ich da mache, dass ich auch da wirklich dahinter stehe. Und das war natürlich toll, weil in dem Moment konnte ich von der Astrologie mich gut finanzieren auch und konnte viele andere Dinge dann machen, lernen und dazu machen. Also viele andere Ausbildungen auch dann, die folgten.
Ja, du machst ja diverse Sachen. Du kombinierst ja auch mit Yoga. Mhm,
genau. Und,
ja. Ich bin ja da, also völlig, ich mache Astrologie. Dann male ich Bilder und mache Musik, aber ich mache keine anderen Themen, die man mit der Astrologie unmittelbar verbinden könnte.
Aber es ist ja doch auch sehr verbunden, ne? Also auch deine Musik, deine Kunst, also das hat ja auch wieder mit der Astrologie zu tun. Also das ist ja auch, das sind ja auch Dinge, über die man dann die kosmischen Prinzipien, nenne ich es mal, obwohl das fast zu hart ist, das Wort, aber auch so verstehen kann, also über diese, das Malen, das Musizieren, also es ist ja auch eine sehr musische, neptunische, es wird ja immer nur dem Neptun zugeordnet, aber es ist ja so viel mehr.
Klar.
Und insofern ist eben die Astrologie für mich inzwischen ist mehr wie ein, also irgendwann habe ich dann begriffen, das ist ein ganz tolles Konzept. Und dann geht es weit darüber hinaus. Hm. Und in diesem weit darüber hinaus kann man alles miteinander verbinden. So habe ich das selber gesehen. Manchmal fallen mir, aber konnte ich es auch noch nicht so richtig in Worte fassen. Aber ich habe es immer versucht, mit allem, was ich so dazugelernt habe, konnte ich das immer wieder entdecken. Die astrologischen Prinzipien, die kosmischen, die überall eigentlich alles abdecken und deswegen auch immer so genial und begeisternd wieder für mich sind.
Das ist ja auch das Wahnsinnige an dieser Sonnenastrologie. Das ist eigentlich das Schwierigste. Weil ich habe es ja auch ein bisschen gemacht, habe für die Vanity Fair geschrieben und für die Freundin und manchmal für die Gala. Ich habe auch mal so eine Fernsehsendung gehabt vor vielen Jahren. Weil man muss, das ist ja die oberflächlichste Ebene. Ich finde einfach nur mal vielleicht interessant, das auch mal öffentlich zu diskutieren. Und wenn du auf dieser Ebene trotzdem versuchen möchtest, was rüberzubringen, was irgendwie vertretbar ist, weshalb ich der Meinung bin, dass es auch nur verdammt wenig Leute gibt, die das wirklich gut können. Das machen viele, aber das ist letztendlich dann eine hohe Kunst, die aber auch viel Kraft kostet. Und man lernt aber auch viel übers Schreiben.
Ja, übers Schreiben oder übers auch Sprechen. Also ich produziere ja immer noch Videoclips, also so Daily-Videoclips für Sat.1 Frühstücksfernsehen inzwischen online. Also es ist nicht mehr in der Sendung, aber...
Machst du jeden Tag einen Clip?
Jeden Tag.
Oha.
Und
das könnte ich, glaube ich, nicht.
Ja, und das, und das ist ja jetzt so viele Jahre, also das ist ja auch etwas, vieles ist sehr unbeständig immer gewesen oder in mir und auch in meinem Leben. Und die Astrologie ist halt was sehr, sehr Beständiges.
Ja,
und dieses jeden Tag, als das losging, das war ja auch diese Daily Astro News, da habe ich das geschrieben, dann war das noch Promptertext und mit der Sonnenastrologie, was du angesprochen hast, für mich ist das immer, dass ich dann, ich sehe das so von meinem geistigen Auge, so sind die Konstellationen momentan, dann ist es so, als würde das Zeichen aufleuchten und dann sehe ich so die Konstellationen drumherum. Und dann ist es manchmal auch eine sehr intuitive Arbeit. Also es ist eine Arbeit, die ich mir erarbeite, aber auch intuitiv im Sinne von, ich brauche Eingebungen auch auf eine Art dazu. Ne?
Inspiration.
Ich bin nicht ein Medium, so gechannelt oder so. Das meine ich nicht damit.
Ja.
Aber ohne diese Prise Intuition oder wirklich so ein, das kommt dann so aus mir raus. Also es ist einfach, das hat irgendwann so gut funktioniert, sage ich mal, dass ich dachte, okay, dann ist es meine, also dann bin ich dafür wohl auch prädestiniert oder dann soll ich das auch machen. Und als ich dann merkte, da brauche ich was anderes, dann kam mir auch der Change, dass ich auf die Website, also dass ich es online nur noch mache. Und ich hätte es zu der Zeit auch, wenn es vorbei gewesen wäre, wäre es vorbei gewesen, sagen wir mal so. Aber Sonnenastrologie, ja, habe ich selber immer sehr kritisiert. Und es ist ein Lacher wert, weil klar, hast du dich nicht auch lustig gemacht über so, wenn man manchmal die Horoskope gelesen hat als Astrologe oder frische Astrologin oder so und dann hat man das gelesen und dachte, was für ein Mist. Und zu der Zeit haben ja oft die Redakteurinnen oder Redakteure das geschrieben.
Ja, klar. Also
Astrologen waren ja gar nicht da gefragt oder am Start.
Aber ich fand halt, ich habe mir dann oft überlegt, diese Sonnenastrologie wird ja so gemacht, dass die Sonne auf den Aszendenten gesetzt wird.
Ja, würde ich noch nicht mal so.
Als Sonnenhäuser.
Ich sehe das immer so als ganz, als Gesamtkunstwerk. Hm. Der Mensch mit seiner inneren Landkarte, Matrix, wie man es nennen will, seines Horoskops. Und es gibt halt doch diesen Kern, ja, der Persönlichkeit, die Sonne, die ja da doch eine sehr, sehr wichtige Rolle auch spielt.
Das heißt, du hast es nicht über die Häuser gedeutet, über die Sonnenhäuser?
Nee.
Ich habe nämlich zwischendurch dann überlegt, man müsste dieses System letztendlich verändern, nämlich nicht die Sonne, also wenn man damit arbeitet, was du nicht gemacht hast, dass man die Sonne nicht an den Aszendenten, sondern ins fünfte Haus setzt. Wenn man also mit Häusern arbeitet, dann ist ja die Sonne auf den Aszendenten zu setzen eine verhohene Pieplung des Grundprinzips. Mhm. Weil der Aszendent ist nicht die Sonne. Und wenn man das ins fünfte Haus packen würde, ich bin jedenfalls dazu gekommen, dass ich es nicht mehr mache. Und ich mache Aszendenten, wenn. Weil genau, das ist real.
Das ist ganz konkret. Das habe ich mitbekommen und habe das in deinem Podcast eben auch schon dem gelauscht und natürlich in den persönlichen Beratungen und so weiter. Ne? Und auch in den Ereignishoroskopen und so weiter finde ich das sehr, sehr spannend immer. Aber in der die Sonnenastrologie, ich würde sagen, das geht. Es ist auch, also auch wenn die Häuser da weg sind, ist es praktisch ein ganz universelles Treiben, buntes Treiben, wo ich eben alles, was da gerade stattfindet, auf dieses Sonnenzeichen beziehe. Das heißt,
du gibst dem keinen Ort, sondern du ziehst es einfach nur, okay.
Ich beziehe das sozusagen, also sagen wir, da steht die Venus, ne, wie jetzt im Moment in den Fischen und ich erzähle was über die Jungfrauen, dann ist mir klar, die haben die Venus in Opposition, also das ist ja auch auf der Begegnungsfläche irgendwie eine sehr angenehme, berührende Zeit und so. Ja. Also so beziehe ich das. Ich beziehe die ganzen Planeten oder der Mars steht in einer Spannungslinie zur Jungfrau. Ich beziehe das auf die Sonne, so gehe ich daran.
Ja, das macht auch Sinn. Finde ich auch gut. Mhm. Ich bin halt so ein Häuser-Heini.
Ein Häuser-Heini.
Ich bin ein Haha. Weil mir die meisten Häuserdeutungen unbefriedigend waren, als ich auch studiert habe. Und dann war das so eine Abfolge von Persona, ich, erstes Haus, zweites Haus, Werte, drittes Haus, Kommunikation und Geschwister, viertes Haus, Vater oder Mutter und fünftes Haus, Kinder, Hobbys, sechstes Haus, Arbeit. Und da dachte ich, das war für mich so, das hat keine innere Struktur gehabt. Und dann habe ich mich eben angefangen, mit den Quadranten zu beschäftigen und habe gesehen, dass man natürlich da auch ein paar Dinge neu sortieren kann. Ich habe ja dann die ganze Familie in die Häuser 4, 5, 6 gesteckt und natürlich nicht den Vater ins vierte, sondern die Mutter ins Krebshaus und die Väter in das fünfte und die Geschwister in das sechste. Weil man durch die Geschwister lernt man sich anzupassen, durch niemanden mehr als in der Kindheit, durch deine Rolle in der Geburtenabfolge.
Ja.
Und daher bin ich immer eher so über die Häuser. Aber das ist ja eine
Ja, jeder
Geschmacks- und Typensache.
Genau, es gibt ja immer so Phasen, also ich habe das dann auch gemerkt, ich habe mich dann ich habe mich dann zum Beispiel auch mal mit dem Fix veränderlich und kardinal mal intensiv beschäftigt.
Die Kreuze.
Und das fand ich so interessant, weil das für mich nochmal wieder so ein erhellender Moment war, zu sagen, Moment mal, ja, also jetzt sagen wir mal der Wassermann, die Wassermännin, die Wasserfrau, wie auch immer, das und die Freiheit und die brauchen wir, also das ist ja immer so das Gängige, ne? mit der Freiheit. Und dann habe ich, also auch im Laufe der vielen Jahre und der Erfahrungen, die ich gesammelt habe mit Beratung, aber auch in meinem privaten Leben, ich gedacht habe, es sind einfach fixe Zeichen. Mhm. Also da wird was fixiert.
Genau.
Und ich habe so einen Wassermann-Freund, der erzählt mir dann, der hält mir einen Vortrag 2 Stunden über Bienenstöcke.
Aber ist ein gutes Thema.
Ja, sehr gutes Thema.
Ist ja auch ein Netzthema.
Und ich lausche und kann auch was dazulernen. Ja. Fragen schaffe ich nicht viel, da kommt man nicht rein. Und dann kann ich den 2 Monate später treffen und der Bienenschwarm ist verflogen.
Der ist weg.
Der ist weg. Und auf einmal geht es um... Genau, die Ameisen oder was ganz anderes, Segeln oder so. Und da wird dann fixiert. Und das war für mich nochmal ganz spannend zu gucken. Ah, das hat ja auch nochmal so eine unterschiedliche Qualität, ja, diese klar. veränderlichen kardinalen oder fixen Zeichen.
Ja.
Und die zu verbinden dann mit den Elementen und so weiter und mit aus der alten Lehre der Temperamente und so.
Ja.
Und deswegen für mich war eben... Und auch der Körper, ne, war klar. für mich das Wichtige, den Körper mehr in die Astrologie mit reinzubringen. Aber die Häuser am Anfang, ich habe es auch nicht ganz kapiert. Vor allem, weil ich auch eine 8-Haus-Sonne habe und so 12-Haus-Betonung und 8-Haus. Und dann war das immer so, habe ich es gelesen und da blieb ein großes Fragezeichen. Ich hatte gar nichts.
Ich will nur kurz, weil wir ja, wir haben ja ganz viele Zuhörerinnen,
ja.
die keine Fachleute sind.
Ja,
das 8. Haus ist das Haus der Symbiose. Das 12. Haus, das Haus der verborgenen Wirklichkeiten. Nur damit die wissen, was du gesagt
genau.
hast.
Genau, ja.
Klar.
Der Symbiose.
Ja.
Ja, das ist ja ein schöne
Ich betrachte das auch noch mit Kardinal, fix und veränderlich, ist ja wie innerhalb einer Jahreszeit, also innerhalb eines Quadranten. Mhm. Mhm. Also beziehen sich die Themen immer auf das Quadrantenthema. Also der erste Quadrant wäre der Körper. Mhm. Kardinal ist die vitale Energie. Mhm. Fix ist die Fixierung der Energie im Körper. Mhm. Zweites, also die Substanz des Körpers. Mhm. Und veränderlich, das wäre der Zwilling oder das 3. Haus, sind die Funktionen, die an dem Körper dran sind, damit er sich in die Umwelt bewegen kann und Futter besorgen kann. Also die Arme, Beine, Füße, Propeller,
genau.
Schnabel.
Die Extremitäten.
Die Bewegungsextremitäten.
Ja.
Und Astrologie ist ein gigantisches Feld.
Ja,
da kommt man nie an ein Limit mit.
Und es ist toll, also weil es auch, also für mich war es oft so, ich kam an so einen Punkt und dann, wenn sich das zu oft wiederholt hat oder wenn ich so in so Automatismen?
Nein, Automatismen.
Automatismen könnte man jetzt auch neu erfinden. Ja, da in so Momenten, das war für mich dann immer die Glocke.
Ja.
Ich dachte so, jetzt mal stopp und jetzt fangen wir an, die Dinge wieder neu zu entdecken und zu denken auch.
Ja.
Ja. Und und das gelingt immer wieder und das macht ja die Astrologie auch so spannend.
Und weißt du, was ich letztendlich finde, was ich bei dir gerade auch entdecke in der Begegnung, wenn ich das so sagen darf? Mhm. Ich hab das immer gemacht, ich habe mit sehr unterschiedlichen Astrologen zu tun gehabt. Mhm. Und da waren viele immer extrem leidenschaftlich, wahnsinnige. Mhm. Ich habe für die Center for Psychological Astrology gearbeitet und da haben wir mal eine Jubiläumsveranstaltung gehabt und da hat jeder Dozent eine Rede gehalten. Und ich habe dann erzählt, das ist eigentlich wie ein Piratenboot, die Schule, wo eigentlich nur Wahnsinnige drauf sind, die alle besessen sind. Und dann kam die Bernadette Brady, ich weiß nicht, ob du die kennst, die hat damals auch da unterrichtet.
Ist mir ein Begriff.
Sie hat gesagt, sie würde sich, wäre so glücklich mit der Vorstellung, eine Piratin auf diesem großen Schiff sein. Liz Green war natürlich die Kapitänin dieser Veranstaltung. Und ich mag das, wenn ich den Punkt einer gewissen positiven Wahns oder Besessenheit in jemanden wahrnehme, dann ist das für mich der authentische Punkt, von dem aus man individuell so ein Thema machen kann. Ich finde, das spielt eine ganz wichtige Rolle. Womit ich Schwierigkeiten habe, ist diese Denkschablonenastrologie. Also Jungfrau ist Arbeit, Gesundheit, Körper. Also wenn man versucht, ein Prinzip über Begriffsanalogien auswendig zu lernen, heißt das nicht, dass man das Prinzip versteht, nur weil man passende Schlagworte dazu hat.
Aber vielleicht ist es auch für manche Menschen, das sind alles Krücken, um dann dahin zu kommen. Also bis man die Krücke wegschmeißt und sagt so, okay, ja, jetzt irgendwie habe ich erstmal so. Also ich denke, das ist auch absolut legitim, auch erstmal so mit diesen Schablonen. Man startet und guckt sich das an und begreift, oder jedem geht es anders, ne? Aber mir ging es auch so, ich verstehe es und ich könnte es aber nicht in Worte fassen. Irgendwas verstehe ich, aber das, was ich jetzt wiedergeben könnte, also deswegen auch mit den Büchern, wo ich dann irgendwann gedacht habe, also das ist wie vieles andere auch, ich lerne es nicht aus Büchern, die Astrologie. Ich lerne das nur, indem ich entdecke, indem ich schaue, indem ich prüfe.
Ja, klar.
Und mir natürlich dann ganz viel wahnsinnig auf die Nerven ging. Also zum Beispiel, mir ging es so, dass mir diese Wertigkeiten, die vermittelt wurden, total widerstrebt haben. Mhm. Also, dass ich dachte, aha, die Astrologie will auch irgendwas Wassermännisches, Freies sein. Und dann wird da die ganze Zeit gut, schlecht, besser, nicht so gut. Also das ist wie in der Schule, das ist ja ein miserabler irgendwie Aspekt und so. Und das hat mich auch nochmal entzündet.
Das ist aber auch von dem Zeitgeist abhängig. Also wenn du zum Beispiel die mittelalterliche, ist nicht mehr ganz so. Und in der Erdepoche gab es natürlich auch Maßstäbe, die dann auch die Astrologen angewandt haben. Mhm. Und im Mittelalter gab es ja richtig Gut und Böse. Es gab den Bonusdämon und den Malusdämon. Es gab den Gott und den Teufel im Horoskop. Mhm. Und das ist natürlich spannend.
Und den Tod.
Den Tod auch, der war beim Teufel.
Ja,
der Tod ist der Nachbar des Teufels.
Ja.
Im Haus der Symbiose.
Ja, genau, das Achterhaus. Deswegen, das hat sich ja so fortgesetzt. Das ist immer, und der Schatten und die da und so. Jetzt, nach so vielen Jahren, selber Achterhaus, Sonne, habe ich es, glaube ich, einigermaßen verstanden mit dem achten Haus. Aber es ist auch diese Mystifizierung oder Entmystifizierung, sage ich, die es manchmal braucht, um auch wirklich was Luftiges wieder reinzugeben in die Astrologie.
Klar.
Und auch das zu Psychologische, also es war ja sehr, sehr lange, war das ja einfach nur, ein Horoskop war eine einzige Problemzone.
Ja, das stimmt.
Das oder? Das war doch irgendwie so, da, oh, und da noch und so. Und da habe ich mich sehr schnell dann von entfernt, glaube ich, dass ich gedacht habe, nee, also ich gucke auf das, die Ressourcen, die Potenziale, das hat eine Richtigkeit, wenn wir mit diesen, so dieser Landkarte oder Matrix, habe ich es eigentlich immer gerne
genannt, ist auch eine
mit
Matrix.
Unserer Matrix hier ankommen, dann ist es genauso für uns richtig. Und deswegen in sich hat es ja dann auch eine Richtigkeit.
Du hast halt die Sonne in meinem Lieblingshaus oder in einem meiner. Weil ich finde, das achte Haus kommt ja oft so schwierig weg. Und für mich ist es rein auch evolutionsbiologisch betrachtet das Haus der Symbiose. Und die Symbiose ist ja der Moment, wo eine Lebensform aus sich heraus sich nicht reproduzieren kann, ob biologisch oder emotional oder geistig. Mhm. Also eine Bindung muss her, damit eine Entwicklung stattfindet. Mhm. Und natürlich ist an jede Bindung, wo es um alles oder nichts geht, das höchste Risiko dran. Mhm. Also ist man immer in einer Risikozone, aber das macht es ja spannend.
Ja, no risk, no story.
And no pleasure instead of fun.
Genau, ja.
Also das, ich finde das, ich betrachte das achte Haus oft als das Nadelöhr des Horoskops, wo sich entscheidet, ob man sich überhaupt einlässt auf etwas. Und erst wenn man sich richtig eingelassen hat oder hingegeben hat, dann passiert überhaupt was. Also es ist eher der Punkt, wo es um das Rausholen des Potenzials des anderen durch einen anderen, also durch eine Symbiose. Weil wenn man jetzt Symbiose vielleicht auch so ein bisschen evolutionsbiologisch betrachtet. Also nicht im Sinne von eine negative Symbiose, was eine Metabiose wäre, sondern im Sinne einer fruchtbaren, entwicklungsbetonten Lebensgemeinschaft.
Ja, Verbindung. Und ich glaube auch, dass Symbiose, das habe ich ja auch in deinem Buch nochmal mit der Metabiose und Symbiose, Symbiose ist ja sehr belegt. Also viele, viele unserer Worte, Begriffe sind ja einfach belegt. Man unterhält sich und der andere hat ein vollkommen anderes Abfeuern von Gefühlen, wenn er ein Wort hört, als ich jetzt oder so. Und deswegen mag ich das immer gern, wenn man diese Worte auch nochmal so für sich aufschlüsselt oder drüber spricht. Symbiose bedeutet, also es ist ja häufig verbunden bei vielen die Vorstellung, symbiotische toxische Beziehung zum Beispiel, das habe ich neulich auch mal gelesen. Also das eben...
Modebegriff auch.
Also mit dem Toxischen, das ist ja jetzt sehr, gerade wird sehr heiß diskutiert. Und das Symbiotische bedeutet ja genau dieses, dass man erstmal die äußerste Schicht auf eine Art und Weise, dass man manches auflösen muss, so, um einfach in diese Weiterentwicklung zu gehen. Und für mich war das immer, ich habe auch gerne Beziehungen, nenne ich wirklich auch Entwicklungshelfer. Also, dass man gegenseitiger Entwicklungshelfer ist und dass jeder eben wirklich sich in seinem Subjekt eben entwickeln kann. Und in der Symbiose ist ja so, dass manchmal das eigene verschwindet. Ne? Und für eine Zeit lang kann es auch sein, dass das eigene gar nicht mehr so eine wichtige Rolle spielt oder man gibt es total ein, das eigene.
Genau.
Und das ist so meine Vorstellung eigentlich, man gibt das eigene ein, man kann dem auch treu bleiben. Also es hat nichts mit, ich gebe mich auf, ich gebe mich hin. Ja, nee. Das wird ja auch immer so verbunden.
Das wäre dann die Verlustangst. Ich gebe mich auf, ich gebe mich hin.
Ja.
Und verliere mich und kreiere dadurch aber eine andere Art von Abhängigkeit. Aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema, glaube ich. Ne? Da sind wir eher im, aber in diesem auch, also wirklich auch eine Form der Bedingungslosigkeit, sich anzuvertrauen. Also Begegnung findet ja überhaupt auch erst statt, glaube ich. Wirklich intime Begegnung, wenn ich in der Lage bin, zu vertrauen. Mhm. Und auch in der Lage bin, diese Öffnung zu vollziehen, also mich da wirklich rein zu begeben. Und das erfordert manchmal erstmal so ein Haut und Haar.
Klar, weil es eine Konfrontation mit den Bedingungen ist, die man dann doch selber stellt.
Ja.
Die man dem anderen stellt, die man der Situation stellt. Aber das ist ja diese Konfrontation mit den Bedingungen ist ja der eigentliche Kampf um die Freiheit. Mhm. Weil die Bedingungen einen ja davon abhalten, einzusteigen. Mhm. Und dann merkt man, man kommt nicht weiter. Also geht es immer wieder um eine Dekonstruktion der Bedingungen. Das wird dann als der Tod bezeichnet. Aber es geht letztendlich nur um Selbstschutzmaßnahmen als Bedingung. Weißt du, was wir jetzt machen?
Ja.
Wir machen einen Sprung, wenn du damit einverstanden bist.
Also ich weiß nicht, was wir machen. Ja. Was machen wir?
Aber wir reden ja über das Thema, das passt ja.
Ja.
Weil wir haben natürlich irrsinnig viel Stoff, den wir verhandeln können. Und das könnten wir ja auch potenziell in diverse Sequenzen verlagern. Mhm. Aktuell steht der Pluto, der ja für die Symbiose-Modalitäten einer Zeit steht, im Steinbock.
Mhm. Das weiß ich. Ich habe es auch live miterlebt als Steinböckin.
Ja.
Ja.
Das heißt ja, die Bindungsmodalitäten haben ganz viel mit formalen Strukturen und Regeln zu tun. Jetzt nicht privat, sondern wenn wir das kollektiv betrachten. Die Rückkehr der Regelwerke.
Ich habe das immer so gesehen, auch bevor das losging, ne, 2008 mit Pluto in Steinbock, dass ich dachte, okay, das ist der Niedergang der alten Hierarchie. Also das war so mein Empfinden, dass ich dachte, da wird aus der Tiefe nochmal, Pluto hat ja auch immer mit der Tiefe zu tun, mit der seelischen Tiefe eigentlich. Ja. Also da wird nochmal das, was da jetzt so am Grundgerüst schon fault, wo das Haus noch ganz hübsch aussieht sozusagen, aber so was da unten eigentlich schon so gärt und die Keller hat schon lange keiner mehr reingeguckt, das dringt nach oben. Ja? Mhm. Und das ist natürlich auch immer in der Astrologie für mich zu so einer Erstverschlimmerung kommt. Also die Planeten, dass es dann nochmal so richtig zur Sache geht mit dem Pluto in Steinbock, auch nochmal so Diktatoren da auf die Bühne treten oder Machthaber, wo man denkt, oh Gott, ich dachte, die wären schon ausgestorben.
Das ist ja der Schock, oder?
Ja, das ist so ein Schock. Das ist wirklich ein Schock. Und und natürlich Pluto und Steinbock, finde ich, da kommen ja also auch diese Skorpion, Steinbock zusammen. Das sind ja auch die Potenziale der Angst. Hm. Ne? Es ist eine unglaubliche Angstmaschinerie.
Stimmt.
Ein Angstporno, habe ich das irgendwann genannt. Ne? Mhm. Also, weil ja fast schon so ein Hyper darauf ist. Was ist jetzt noch, wenn man so was Schlimmes erlebt hat, traumatisiert, dann läuft man ja immer in diesem Überlebensmodus. Und das ist Pluto in Steinbock, das ist das eine. Zum anderen kommt da aber auch etwas, ein Ruf nach neuen Regeln. Mhm. Und das kann man ja beobachten. Das hat was sehr Schattiges, also was wahnsinnig, also wo du, okay, jetzt wollen die am liebsten wieder, dass so alles muss geregelt werden, alles muss geregelt, also gar keine Eigenverantwortung. Und Pluto in Steinbock birgt aber auch die große Verantwortungsthema einer Gesellschaft, dass eben auch jeder ein Teil davon ist. Also wenn das kollektiv verstanden ist, kann es sich auch wandeln. Es ist ja eine unglaublich transformatorische, große Energiekraft.
Ich würde sagen, dass dieser Aspekt der kollektiven Verantwortlichkeit von jedem erst bei Pluto im Wassermann zum Tragen kommt, wenn es also um das Netzwerken geht.
Ja, ja, hoffentlich. Wobei sich das ja auch, also wenn sich das alte Machtgefüge, was ja, ist ja jetzt nicht, gar nicht mehr lange Zeit, mit Pluto im Wassermann, dann der erste Gongschlag im März. Also wenn Pluto in Steinbock jetzt in diesen 14, 15 Jahren, wenn es da nicht diese Transformation gab, also das habe ich mich manchmal gefragt, dann wird es ja eins zu eins einfach dann auf die Wasserebene gebracht. Und dann haben wir dieses ganze Machtgefüge im ganz digitalen Luftraum.
Du meinst Wassermann-Ebene, nicht Wasser?
Wassermann.
Ja, die, also in den Netzen, dann geht es um die Macht. Kontrollpunkte in den Netzwerken.
Also, dass es dann so weitergegeben wird und dass die, sag ich mal, die Chance, das ist ja immer Chance, Risiken, Nebenwirkungen sozusagen, dass die Chance nicht wirklich genutzt wurde oder wie viel, also inwieweit hat man das verstanden, was an Hierarchien faul ist zum Beispiel oder...
Genau. Aber es kann sein, dass der Impuls in der Masse des Netzes erst sich durchsetzt, wenn der Pluto im Wassermann ist, weil dann die Leute plötzlich merken, welche Konsequenzen das hat, wenn man das aus der Hand gibt. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ja oft so ist, dass in dem Folgezeichen das Bewusstsein für die Rolle der vorherigen Zeichens, also in diesem Fall der Steinbock, überhaupt erst durchgreift, weil die Konsequenzen sichtbar werden.
Mhm. Ja, es wird spannend.
Wir haben natürlich jetzt auch ganz lustig, fällt mir gerade auf, wir sprechen ja über die Konstellation der Woche.
Ja.
Und wir haben ja zuerst, also heute haben wir Merkur-Pluto.
Ja.
Und dann haben wir morgen, geht der Merkur in den Wassermann. Das heißt, der geht dahin, wo der Pluto dann nachfolgt. Auf der Gradzahl der Epochenwandelskonstellation vom 21. Dezember 2020. Genau. Das heißt, dass wir darüber sprechen, unter Pluto im Steinbock, was passiert, wenn Pluto in Wassermann geht und der Merkur, also wir machen praktisch astrodramatische Vorlage. Wir merkurial tauschen uns darüber aus, was passiert.
Genau.
Merkur-Pluto ist ja eine extreme Konstellation.
Zumal der Merkur in diesem Jahr ja immer im Erdzeichen wieder rückläufig wird. So, also mal kurz Luft und dann wieder Erd. Und der war ja sehr lange jetzt im Zeichen Steinbock. Und Merkur, Pluto, das ist einfach eine, da kommt man auf den Punkt. Also Merkur, Pluto ist ja auch die mir fällt dann mal ein, die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Also aber auch so mit so einem, ne, so einem richterlichen Dong, so einem Schlag auf den Tisch. Also es sind die unangenehmen Themen, die jetzt nochmal in dieser Woche vielleicht auch so hochblubbern bei jedem Einzelnen auf einer privaten Ebene, auf einer gesellschaftlichen Ebene, wo es auch darum geht, die zu einem Abschluss zu bringen.
Das ist ja die große Chance dabei.
Und eine Entscheidung zu fällen, ja, zum Beispiel.
Ja. Ja?
Und kaum jemanden fällt es ja leicht, unangenehme Themen anzusprechen. Ich meine jetzt nicht nörgeln und jammern, das geht ja meistens einfacher, aber
ja,
so wirklich unangenehme Themen, so, die so in so ein Tabu oder beschämend ein bisschen sind oder vielleicht auch Angst machen, ja, und ist diese Wahrheitsfindung, also weil mit dem Mars in Zwillinge, den wir die ganze Zeit haben, wird ja hin und her diskutiert, das ist ja auf der politischen Ebene wirklich, und dann wird da ein Wort raus, ja, und da hat sie das gesagt, dann wird da drüber diskutiert, aber was gesagt wurde, wird gar nicht mehr drüber diskutiert.
Ja.
Und da finde ich, hat der Merkur-Pluto auch eine starke Konsequenz.
Ja, auf jeden Fall eine starke Konsequenz. Ich meine, es ist die Frage auf den Punkt bringen, aber es ist ja auch dieser demagogische Aspekt. Also wenn ich eine Meinung bin, dass ein Prinzip richtig ist, dann nehme ich den mentalen Presslufthammer und versuche dir das in deine Birne reinzuschmettern. Mhm. Also dieses, das Thema, ich mag diesen Begriff Überzeugung nicht. Weil für mich ist Überzeugen, ist Überzeugen, also
das
ist ja pervers.
Ja.
Und für mich ist Merkur Pluto, ich überzeuge dich von meiner Vorstellung. Also auch zum Beispiel Propaganda ist das ja auch.
Propaganda und natürlich das leidige Thema mit dem Recht haben.
Genau. Das ist ja auch eine Art von Propaganda.
Ja, und auch so eine Thematik und manchmal natürlich auch eine Form der Selbsterkenntnis. Ne? Wenn ich zum Beispiel merke, also mir persönlich geht es dann einfach, ich merke körperlich, mir geht es nicht richtig gut. Wenn ich auf einmal in so einen Drive komme von, ich nenne das Wahn, das ist für andere noch lange kein Wahn, aber dass sich einfach so ein bisschen so ein Scheuklappen aufklappen. Und das ist Merkur-Pluto, aber ich finde, es hat auch eine große, und Wahrheit, ja, jeder hat eine andere, aber es hat, sagen wir, Ehrlichkeit. Unverblümte Ehrlichkeit kann Merkur-Pluto auch sein.
Absolut. Oder halt auch inhaltlich auf den Punkt zu kommen. Ich persönlich tue mich auch mit dem Begriff Wahrheit so ein bisschen schwer, weil der so ein bisschen moralisch imprägniert ist, durch die Art und Weise, wie er oft benutzt wird. Deswegen halte ich mich von dem Begriff eher fern. Aber das ist eine sprachphilosophische Komponente.
Ja, und ich sehe den immer eher so von einem inneren Zustand aus, ne? Von einem inneren Gefühl, eigentlich mit dem Gefühl gekoppelt.
Die persönliche Wahrheit.
Ja.
Die ist eine andere als die Wahrheit an sich.
Ja, auf jeden Fall, weil es gibt ja unzählige und natürlich auch diese Perspektiven, aus denen wir schauen, die Betrachtungen, die wir haben, die Herleitung, die Geschichte und so weiter und so fort. Aber es gibt so eine, meiner Ansicht nach, eine Quintessenz, wo sich vieles trifft und wo das auch nicht mehr um Worte geht oder um Meinungen und Wahrheit und Recht und so, sondern wo es um Berührbarkeit geht und wo man irgendwie merkt, das stimmt. Da ist was Stimmiges und da fehlen einem dann auch oft die Worte.
Ich meine, der Merkur-Pluto bedeutet ja auch, also wenn das in so eine Hamsterrad-Geschichte geht, ist es ja deswegen, weil die Gedanken die Gefühle überlagern und dann denkt man, dass man über Gefühle nachdenkt, aber in Wirklichkeit ist man in dem selbstreferenziellen System des Denkens verhaftet und das kann ja nur im Kreis zirkulieren, weil Denken ist auch nur eine Struktur und Fühlen ist was ganz anderes als Denken. Mhm. Und daher kommt diese Hamsterrad-Geschichte auch als Komponente mit rein. Ja. Aber wir haben natürlich auch noch zwei andere super spannende Konstellationen.
Ja, sehr spannend. Es ist richtig was los.
Am Dienstag haben wir den Valentinstag.
Ja.
Und da wollte ich daran erinnern, ich habe nämlich, ich glaube 2010 oder so, habe ich ein Hörbuch gemacht zum Thema der Liebe. Da geht es um die verschiedenen 12 Liebesarchetypen. Und das ist natürlich vielleicht auch ein ganz charmantes Valentinsgeschenk. Wer weiß.
Ja, kann sein.
Oder ein Partnerhoroskop bei dir.
Ja, mache ich auch. Aber ich sehe vor allem, also die Venus, das ist ja eine, also wenn wir von Venus, ne, oder Liebe, also denkst du an Venus, wenn du über Liebe sprichst? Also kommt dir gleich Venus in den Sinn?
Das ist fast eine Gretchenfrage. Das ist charmant, frech, super, Weil es ist ja schon das Thema von Mittwoch, Venus,
Neptun.
Neptun. Ja. Für mich gehört, ist der Neptun die höchste Version der Liebe. Mhm. Venus ist im Kontext des Rahmens einer Beziehung. Also Venus ist immer eine Beziehung. Und das Kultivieren einer Beziehung, des Umgangs miteinander, respektvoll sein und diese ganzen Geschichten. Aber man sagt ja auch, dass Neptun die höhere Oktave von der Venus ist. Also ist Neptun eine andere Dimension von Liebe. Aber Liebe ist was so Absolutes, das muss natürlich runtergebrochen werden in Lebbarkeitspartikel. Und wenn du Venus-Neptun hast in den Fischen, dann haben wir halt die krasseste, die höchste, die intensivste Vision, Sehnsucht von Allverbundenheit, was ja, also Liebe hat ja mit Verbundenheit zu tun. Also
auf jeden Fall.
Dann natürlich auch mit Reiz, Venus im Sinne von Locken, von Wollen, Begehren, klar, spielt das auch mit rein. Aber es gibt ja auch eine unterschiedliche Ebene des Begehrens.
Oder auch geweckt werden, ne? Also eher, dass es halt, weil das mit Verbindung zu tun hat, brauchen wir ja auch das Gegenüber, die Begegnung,
genau.
Dass uns etwas begegnet. Und das können Menschen sein, es können auch überhaupt Wesen sein oder Tätigkeiten oder so. Also das geht dann schon wieder in eine andere Richtung. Aber dass wir sozusagen in unserer Liebe und in unserer Öffnung und in unserer Verbindlichkeit und Verbundenheit überhaupt geweckt werden. Also das braucht immer die Begegnungsfläche.
Absolut.
Oft, ja? Und das entspricht ja auch überhaupt nicht diesem Venus-Neptun-Thematik, also dass wir ja immer noch sehr dieses Gefühl von getrennt sein immer noch in uns haben und uns immer getrennt fühlen von vielem oder allein gelassen oder nicht vertrauen könnt und so. Also wir sind halt wirklich über viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht, in diesem Mangelbewusstsein unterwegs. Und Venus-Neptun wird natürlich auch, hat ja auch eine große Schattenseite. Also dass eben auch eine Form der, ich meine, das ist ja der Stoff, aus dem Musen, Sirenen, die Romantik und alles gebastelt und gestrickt wurde und irgendwie mit Indigo-Blau auf die Farbbände geklatscht. Also das ist so die höchste Oktave, nennst du das, der Liebe. Und es ist eben eine universelle Energie. Ja.
Und sie ist kann auch gefährlich sein. Es gibt nämlich ein Phänomen der gescheiterten Liebe. Wir hätten uns wahnsinnig geliebt. Wir waren das Potenzial der Beziehung. Aber dann musste sie wegziehen und wir kamen nicht zusammen. Und dann lebt man Jahrzehnte mit der Vorstellung einer der größten Möglichkeiten von Liebe, die aber in der Form nicht hat stattfinden können, aber man hat die Illusion, dass man in der Lage gewesen wäre, diese Liebe zu leben. Das ist ganz subtil gefährlich, diese Nummer, diese Projektion von einer verhinderten Liebe. Das ist ja die romantische Geschichte schlechthin.
Aber vielleicht ist es auch gar nicht gefährlich, sondern das nährt ja unglaublich. Also denjenigen, der dann weiß, also das war die Liebe meines Lebens und es gibt ja viele tragische Geschichten auch, wo dann der erste Partner, dann gab es Unfälle oder so und das sind dann die Menschen, nach denen man sich immer und ewig weiter sehnt, weil man irgendwas gespürt hat von der Verbindung, weißt du, wie die Mythologie von den Kugelmenschen, die alle entzweit wurden von Zeus aus lauter, weil er so sauer war, dass es denen so gut geht und die dann immer nach der anderen Hälfte suchen und so.
Ja.
Und das wird ja nur, also was ich viel tragischer finde, ist, wenn es ausgenutzt wird, um eben einfach irgendwas zu verkaufen. Das heißt, also diese romantische Liebe, habe ich oft auch zu meinen Klienten gesagt, zu mir selber auch, wir haben einfach zu viele Filme geguckt zum Teil. Also wir haben dann auch so eine Schablone, so hast du ja vorhin was bezeichnet, diese Schablone mit der Astrologie. Und dann haben wir eine Schablone und auch in diesem ganzen Dating und auch, wo wir in so ein Konsumieren reinkommen könnten. Okay, next, oh, die Nase gefällt mir nicht, zack, oh, die Haare sind toll, da mache ich mal was. So, also dass wir so einen Katalog auswählen und es gar nicht mehr so einem neptunischen Zauber überlassen.
Das ist aber der Unterschied Die Venus ist ein Produkt, also die Venus untersteht der Vorstellung. Und wenn die Vorstellung sich den Neptun schnappt und daraus eine romantische Vorstellung macht, dann ist das eigentlich eine brutale Vergewaltigung des Neptuns. Weil der Neptun ist eigentlich, ist nicht eigentlich, der Neptun ist viel mehr als eine Vorstellung. Der Neptun ist ein Empfinden, was sich dann an etwas binden kann, was aber gar nicht so gebunden werden will. Mhm. Und das ist was anderes. Also was du sagst ist, also auch in der Werbung ist das Herunterholen, das Funktionalisieren des Sehnsuchtspotenzials, um daraus eine Vorstellung zu machen. Und das finde ich hardcore.
Ja, das ist hardcore.
Aber es gibt ja den Venus-Neptun.
Es gibt Venus-Neptun. Und Venus-Neptun hat für mich eine unglaublich heilende Kraft.
Ja.
Also das hat dieses heilsame, also ich weiß es aus diesen langen Indien-Aufenthalten und so weiter, oder beim Yoga, sagte irgendwann mal ein Yoga-Lehrer, na, wenn ihr einmal so eine Umarmung von einem Menschen spürt, dessen Herzchakra geöffnet ist, das hat Heilungsenergie. Und dann habe ich zu der Zeit als immer wieder auch skeptischer Steinbock, naja.
Reality proof.
Immer diese check, abgelehnt. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, also als ich das erfahren habe dann immer mehr oder auch selber überhaupt wirklich in mir erstmal spüren konnte und auch diese heilsame Energie und auch bei zum Beispiel Heilbehandlungen oder das gibt es eben. Und das ist inzwischen ja auch so, dass es nicht mehr beweisbar gemacht werden muss oder die Leute, na, blödes Gefasel, sondern jeder, der da mal eine Essenz davon gespürt hat, und das kann in so vielen Tätigkeiten sich auch ausdrücken, oder Untätigkeiten, noch besser, so Venus-Neptun, das ist dann, aber da wird oft auch eine Venus-Neptun, findet man in Astrobüchern immer wieder, diese Opfer-Täter-Thematik, also das ist ja auch die alte, würde ich sagen, das alte Weltbild, Opfer-Täter-Retter, wobei man auch sagen muss, also momentan, mir geht das sehr nah, was da gerade los ist, wie es Menschen geht, wie viele Menschen wirklich im Elend sich befinden, sowohl vor der eigenen Haustür als auch auf unserem blauen Planeten.
Oder jetzt aktuell in der Türkei mit diesem schrecklichen Erdbeben.
Syrien.
Ja, ganz, ganz schlimm, was da auch eigentlich als Thema passend zu dieser Konstellation, nämlich dass man merkt, es ist ja auch immer wieder aus der Erde, Uranus im Stier, kommt, die Erde meldet sich zurück. Und dass man auch daran erkennen kann, welche Dinge sind relevant und welche nicht. Und das ist ja etwas, was dann alle Menschen betrifft. Also diese Erdbeben in der Türkei ist ja wie ein Schock durch die ganze Welt, zu Recht.
Ja.
Was ist wirklich wichtig? Womit beschäftigen wir uns zum Beispiel?
Ja, und der Unterschied ist ja immer noch sehr, sehr krass. Also ich empfinde es manchmal immer noch so, dass ich wirklich in dieser luxuriösen, privilegierten Position bin, mit dir hier auf dem Sofa zu sitzen, im Warmen über Astrologie zu sprechen. Das ist ja schon ein Geschenk als solches. Das ist
ein Privileg.
Und dann zu merken, aber dass das Elend auf eine Art und Weise hat jetzt auch nimmt auch zu, also hat irgendwie einfach eine kurze Radio an und ich höre das wieder. Und ich finde nicht nur das Elend, sondern mit Venus Neptun auch die Berührbarkeit nimmt zu. Also sich eben, wenn wir uns als gesamten Organismus verstehen, dann können wir das auch nicht mehr trennen. Und es geht nicht darum, dass hier rein, da raus oder no future. So. Also es sind nicht die, sondern was machen wir daraus?
Ja, aber die Berührbarkeit ist ein wunderbares Bild für Venus Neptun, weil das die Voraussetzung überhaupt dafür. Für mich ist Venus Neptun natürlich auch oft in der Kultur zu finden. Aber dann wäre das Höchste, was der Herr Löw da immer sagte, was so völlig unneptunisch ist.
Auch ein Wassermann, ne?
Ja, auch ein Wassermann. Dass etwas geschaffen wird von Menschenhand, was in uns die höchste Form der Berührbarkeit auslöst. Und das ist zum Beispiel die Musik von Bach. Bach hatte Venus, Neptun, Venus, Merkur, Neptun in den Fischen. Und Wenn du zum Beispiel die Matthäus-Passion, die Arie Herr erbarme dich, das ist die krasseste Venus-Neptun-Entsprechung, die ich persönlich kenne, weil das geht so unter die Haut und öffnet alles. Das ist die pure Berührbarkeit. Mhm. Und ich finde, wenn man sagen könnte, dass das ein hehres Ziel des sogenannten Kulturschaffens ist, dann wäre das Berührbarkeit zu kreieren.
Stimmt.
Oder?
Ja, ja, Berührbarkeit. Und auch, ich sag mal, von dem Angstporno, ne, diese Pluto-Thematik.
Mhm. Angstporno habe ich noch nie gehört.
Hat ein Freund von mir mal gesagt, fand ich das so gut. Ich habe ihn auch gefragt, ob ich es benutzen darf. Darf ich? Also er schreibt selber nicht, deswegen.
Ja.
Ja, Angstporno wegen, ne, dass man auch fasziniert ist auf eine Art, auf eine schrille, komische Art.
Ja, ja, von der Perversion, so. Die löst genau, natürlich auch genau. die Faszination des Thanatos, der Todestrieb.
Ja. Ja. Und die Berührbarkeit, also diese, dass die eben auch nicht über das Geschocktsein stattfindet, sondern dass sie zum Beispiel auf einer ganz anderen Ebene auch laufen kann. Und da finde ich ja, das findet sich eben nicht oft, aber immer mehr Menschen, ich meine, der Neptun ist ja jetzt seit 2011 in Fische. Mhm. Also da hatte er ja seit seiner Entdeckung dann die erste Umrundung gemacht.
Mhm.
Und
nee, der ist ein bisschen später, glaube ich. Aber ist
später?
Ja, der 11 ist der Uranus in Widder. Da war die. Da
oder
war
10, das. 2010. Er ist wirklich ist, schon lange auch.
Er ist schon lange, ja.
Und dass diese Berührbarkeit, also das findet ja auch ein Aufweichen statt mit der Zeit. Mhm. Und das ist jetzt ganz nötig. Zum Beispiel auch mit März geht der Saturn dann in Fische, damit aus diesem aufgeweichten Gelände Berührbarkeit auch etwas entsteht. Nämlich eine Manifestation und Aktion in dem saturnischen Sinne.
Also eine konstruktive Verantwortung aus der Berührbarkeit.
Ja. Ja. Also so sehe ich, so wünsche ich mir das.
Da bin ich dabei.
Genau. Wünsche, ne? Ist ja auch wieder.
Ja, interessant ist ja, dass die sich ja dann gemeinsam, Saturn und Neptun, also für diejenigen, die es noch nicht so, also nicht noch nicht so im Sinne von. Neptun regiert die Fische und der Saturn, wenn er in die Fische geht, untersteht Neptun. Die treffen sich dann aber im Widder, im Folgezeichen.
Ja, und drei Jahre später.
Kühn war die Tat, weil sie das Wort nicht war, also umgedreht nach Wallenstein, wo es ja umgekehrt heißt. Kühn war das Wort, weil es die Tat nicht war. Kann man sagen, dann geht es darum, wirklich, dass in der Welt die Berührbarkeit zu Taten führt.
Das stimmt, ja. Entweder absolut. Ja. Also das ist auch von der Abfolge, das habe ich auch nochmal jetzt gedacht für den Podcast, also mit Venus Neptun in Fische, das passt natürlich super auch zu Valentinstag, also da wird ja rote Rosen regnen. So.
Lila Rosen.
Lila.
Neptun ist lila, nicht rot. Rot?
Nee, rote Rosen, weil das ist ja das Klischee, das Klassische am Valentinstag, die rote Rose. Mhm. Rote Rose, ne, in allen Varianten als so Seifendose und so weiter und so fort. Mhm. Und Neptun ist ja eigentlich auch so ganz dunkelblau. Vom Planeten her.
Vom Planeten her, aber die Farbe ist eher lila.
Ja.
Und dunkelblau, preußischblau, ist Saturn.
Mhm.
Das ist eine saturnale Farbe.
Ja. Ja, auch viele deiner Bilder hier.
Die sind gerade in...
Ja, in diesem
Fall, oder? Genau. Dann lass uns, also Venus-Neptun ist eins
Fass
der...
Fass ohne Boden.
Ja, aber es ist eigentlich das wichtigste Fass, finde ich. Weil Neptun
weil
ist der...
Das Ende vom Tierkreis auch.
Das Ende vom Tierkreis und dann die Frage, was ist das, was am Ende des Tages überhaupt relevant ist?
Genau.
Was hält zusammen?
Genau.
Die Verbundenheit.
Ja, die Verbundenheit. Also das ist eine... Und auch, vielleicht auch an alle, die den Podcast hören, Venus-Neptun wirklich auch zu nutzen, um in diese Bedingungslosigkeit einfach mal, in diesen Zustand von Bedingungslosigkeit und Verbundenheit reinzugehen. Das kann ja manchmal, ist das vielleicht nur 5 Minuten oder so.
Ja.
Und wir brauchen ja auch den Schutz und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel die Yoga-Community, ne, da sehe ich das ganz stark, dass die so geboomt hat, also das über die Jahre, dass Menschen einfach das Gefühl haben, sie sind kurz in so einer Art Tempel mit anderen, praktizieren das Gleiche, sind mit denen verbunden, die machen das Gleiche, die wollen auch das Gleiche denken. Man strebt ein bestimmtes Ideal an, was jetzt nicht mit körperlicher Fitness zu tun hat unbedingt. Und also da, das ist ja ein Riesenfeld auch, wo das schon so angezeigt war, dieser Wunsch nach Verbundenheit oder Musik, ne, Gongbäder oder so, also dass man so mit Klängen
Klangschalen
und so weg es wird. Und dass das vielleicht auch für die kommende Woche und das auch auszudrücken, den Menschen gegenüber oder in irgendeine, vielleicht muss man nicht in Worte fassen, aber vielleicht in irgendeine Geste, eben was universelle Liebe angeht. Und auch diese Öffnung erstmal zu haben, um dann sich auch zu trauen und Mut und Courage zu haben, weil dann kommt ja der Widder.
Dann kommt er wieder. Und der muss ja aufgeladen sein mit einem Verbundenheitsinhalt, damit er nicht nur rumbockt und übers Feld springt.
Und nervt. Genau. Und immer nur so Impulse setzt und kaum ein paar Impulse, ist er wieder weg.
Ja. Wollen wir noch einen kleinen letzten Blick werfen auf, weil das ist auch so eine tolle Konstellation, Sonne, Saturn am Donnerstag.
Sonne, Saturn in Wassermann.
Genau.
Ja, also wir hatten ja im Vorfeld schon gesprochen, wenn wir uns die drei anschauen, jetzt im Tierkreis ist ja der Merkur-Pluto in Steinbock im 10. Haus, die Sonne, Saturn im 11., Venus, Neptun im 12. Ja. Also wir haben den 4. Quadranten und das Überpersönliche und der Widder, der Jupiter in Widder zum Beispiel, der eben die One-Man-Show im ersten Haus. Der hat dann noch so, hey, los geht's und so. Und alle sind noch mit diesem riesigen, kollektiven, sonstigen beschäftigt. Also es ist immer noch auch eine herausfordernde Zeit. Und Sonne-Saturn ist natürlich wieder die Frage nach der Gemeinschaft, nach der Verantwortung auch der Gemeinschaft gegenüber.
Ja, absolut.
Und auch
die Verantwortung des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft,
meinst
du, genau, ja.
Ja, also das, wir hatten ja jetzt diesen wahnsinnigen Vollmond da, diese Löwe-Wassermann-Achse mit Uranus drauf. Mhm. Und da hatte ich schon das Gefühl, das Individuelle, dass ich, die Persönlichkeit, hier bin ich, me, myself and I und so, dann aber auf einer, so einer Meta, auf so eine Meta-Ebene zu setzen. Mhm. Ja, und wieder eine und einer unter vielen zu sein und auch natürlich eine gemeinsame Vision zu teilen.
Mhm, absolut, ja. Eine gemeinsame Vision.
Das ist mit Sonne, Saturn oder ne, im Schattenbereich, finde ich, Sonne, Saturn, eben wieder diese Thematik von nicht dazugehörig.
Nicht dazugehörig. Und es betrifft ja auch ein, also Sonne, Saturn ist ja auch ein Entwicklungsmoment. Also das ist eine Augenblicksaufnahme im Sinne der kollektiven Verantwortung oder des sich der kollektiven Verantwortung nicht stellen und draußen bleiben. Mhm. Das Ruppelstilzchen auch an dieser Stelle wieder, sich der sozialen.
Ja.
Aber im Sinne der Entwicklung finde ich bei Sonne, Saturn, dass die Sonne ist ja, wer bin ich von der Anlage? Und Saturn, was ist aus mir geworden? Also nicht, wer bin ich vom Potenzial, sondern was mache ich aus meinen Anlagen, welche Verantwortung übernehme ich für meine Anlage. Und das Tolle bei Saturn ist ja immer, dass es um das, was im Laufe der Zeit Gestalt angenommen hat, was ich gestaltet habe. Also wer bin ich geworden im Unterschied zu dem, was als Möglichkeit nur da war? Und inwieweit ist das kompatibel mit der kollektiven Aufgabe im Wassermann?
Ja, also genau, was bringe ich, inwieweit bringe ich mich damit ein oder kann ich mich einbringen? Mhm. Also wenn ich die Vision habe der Gemeinschaft, der Zukunft, wie es weitergehen könnte, besser werden könnte vielleicht auch, inwieweit trage ich dazu bei? Also das bedeutet ja auch Verantwortung, dass ich irgendeinen Teil dazu beitrage, oder mich da reinbringe oder andere darin unterstütze, sich einzubringen. Und Sonne, Saturn, also das sind wirklich diese, ich finde, also ich muss immer bei Sonne, Saturn und Wassermann an so Gemeinschaftsprojekte denken und ganz viel, was da ja auch los ist momentan. Und ich finde, es ist immer noch ein wilder Mix, also von dem Alten und dem Neuen. Es ist immer noch so noch nicht so klar definiert, dann switcht es wieder in das Alte. Auch im eigenen Erleben, ich erlebe das manchmal auch mit mir, dass ich wieder in so ein altes Ding reinkomme und denke, nee, das ist doch, weißt du doch, das ist der Holzweg. Mhm. Also hier, das, die Richtung, bitte. Ja. Und Sonne, Saturn bedeutet manchmal auch, dass sich neue Gemeinschaften zusammenfinden. Mhm. Also, weil...
Klar.
Und natürlich auch, das haben wir jetzt auch erlebt, dass in diesen ganzen Anti- und ich bin dafür, ich bin dagegen, in dieser totalen Spaltung, die da rum durch die Gesellschaft gegangen ist, auf einmal ein wildes Sammelsurium von Menschen, die überhaupt eigentlich nichts miteinander zu tun haben, mhm. auf einmal so eine Community entstand.
Also eine ideologische Community, die ja auch eine sehr spezielle Bindekraft nur haben kann.
Ja, die löst sich dann auch wieder auf, ne?
Genau.
Nach einer gewissen
Hoffentlich,
Zeit.
Hoffentlich, ja.
Ja, und hier sind ja jetzt auch Wahlen am Montag. Also Berlin wählt ja auch, also... Finde ich auch für diese Sonne-Saturn-Thematik nochmal ganz interessant und die Merkur-Pluto-Thematik. Und mit, wenn wir Venus-Neptun, wenn du jetzt nochmal Venus-Neptun und Sonne-Saturn so zusammenbringst, gibt es da ein Bild, was bei dir entsteht?
Ja klar, dass die Community dem höchsten Ideal der Verbundenheit dient. Aus der Empfindung der Berührbarkeit heraus. Also... Was ja völlig der Luftepoche auch, oder wenn man möchte, dem Wassermannsalter zu entsprechen. Mhm. Es geht also um eine Qualität oder auch um Strukturen, die nicht nur dem Ego dienen, sondern das ist die Menschheitsfamilie, wenn man so möchte. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber es geht ja letztendlich darum. Wir sind ja durch die Globalisierung an so einem Punkt, wo wir das ganze Ding nur gemeinsam weitergestalten können.
Ja. Und wirklich auch über, also wirklich grenzenlos im Sinne von, dass man jetzt nicht immer nur so an der Bundesland- oder Landesgrenze dann Schluss macht. Ne?
Jetzt hätte ich noch eine Frage. Hast du denn schon mal mit einem anderen Astrologen einen Podcast oder eine Folge für dich gemacht?
Nee, ich habe Interviews gemacht, Podcasts. Mhm. Mit Vergnügen, ne? Das ist so ein Stadtmagazin, aber ich habe nur alleine. Mhm. Das waren aber dann war es wieder doch, jeder will wissen, wie die Woche wird, für jedes Sternzeichen, in Anführungszeichen, Sonnenzeichen. Und mit einem anderen Astrologen, das ist heute.
Genau, und du bist nämlich auch die erste, ich sag jetzt mal, vollprofessionelle. Es gab schon Leute, die damit auf dem Weg damit sind, aber das ist ja nicht. Das Gleiche nicht im Sinne einer Bewertung. Also du bist auch die erste diesbezügliche Gäste im Astropod. Das ist ja auch Sonne, Saturn im Wassermann. Passt auch.
Absolut. Die Astrologen, die sich zusammentun und wirklich vertrauensvoll einfach mal schauen, wie sieht die Woche aus und das nach draußen in die Gemeinschaft auch geben.
Ja, und dann die Frage, was macht das? Also das ist ja du hast ja andere Ansätze als ich.
Ja.
Und was bringt das an Inspiration und so weiter, das werden wir ja sehen. Aber das ist ja ein Impuls raus. Ich danke dir sehr, ich fand es toll.
Ja, ich fand es auch ganz toll. Ich danke dir auch sehr.
Und wir haben jetzt in der aktuellen Folge keine von mir immer Leserbriefe genannt, reingebracht. Aber schreibt ruhig munter weiter, es ist immer toll. Wir kriegen so viele Inspirationen, auch konstruktive Kritik. Mhm. Danke dafür. Und bis nächste Woche. Und danke, Kirsten.
Vielen Dank. Vielen Dank, Alexander.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.